Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. Die heutige Folge ist ein Podcast Inverse. Wir stellen nicht die Fragen, sondern wir werden befragt. Matthias Wirges, Geschäftsführer der Werbeagentur Brand on Fire, Autor und Host des vom Display-Magazin begleiteten Podcasts Evolution der Marken, spricht mit Christoph Kraus, unserem Experten von Professor Roland Pastuch für Pricing und Vertrieb im Konsumgütermarkt. Es geht um die Preisgestaltung im FMCG-Markt, wie der Prozess aussehen könnte und was zu beachten ist. Wie werden Zielpreise ermittelt und auch wie fließen sie in die Produktentwicklung mit ein? Spannende Anekdoten aus der Pricing-Beratung sowie dem Konzernalltag runden dieses Wissen ab. Wir wünschen gute Unterhaltung bei diesem Podcast Inverse. Bleiben Sie am Ball. Auf geht's.
Ja, hallo Christoph. Herzlich willkommen bei Evolution der Marken. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir heute sprechen können über ein spannendes Thema, was ansonsten wenig im Fokus steht nach meiner Wahrnehmung. Wir haben ja alle über die 4P im Studium viel gesprochen, viel gelernt und irgendwie das eine P ist zumindest in meinem Leben so ein bisschen verloren gegangen unterwegs. Und von daher freue ich mich sehr, dass heute dem dritten P entsprechend Bedeutung zukommt. Wir über die Rolle des Preises sprechen können, über Preispositionierung, aber auch über Preispromotions, über die Inflationskrise, also praktische Themen und strategische Themen. Was hat das alles zu tun mit Produktentwicklung und Co., Innovationsmanagement? Ein breites Feld der Möglichkeiten rund um das Thema Preis und von daher ganz toll, dass du da bist. Danke. Bevor es losgeht, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und deinem Werdegang. Was hat dich am Ende zum Preis geführt?
Danke, Matthias. Danke für die Einleitung und auch für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr, insbesondere auch, dass du gleich in der Intro schon gesagt hast, wie wichtig der Preis ist. Darüber wird es heute sicherlich gehen. Zu mir, ich heiße Christoph Kraus. Ich bin 51 Jahre, wohne in Hamburg, war lange Zeit nach meinem Studium in Mannheim in der Industrie, bei Beiersdorf, bei Philips, bei anderen Konsumgüterunternehmen, habe da unterschiedliche Funktionen in Vertrieb und Marketing gehabt und unter anderem da schon festgestellt, dass es eben dieses dritte, über die Anzahl müssen wir nicht sprechen, aber eins der Ps eben ist, die im Marketing eine gewisse zentrale Relevanz sogar hat, aber vielleicht nicht so sehr im Alltag irgendwo auch gelebt wird. Nämlich das Thema Preis. Ich bin jetzt Senior Director bei Professor Roland Pastuch, einer Unternehmensberatung, die sich auf das Thema Pricing fokussiert hat, mit einem klaren Fokus auf die Preisthemen. Wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs feststellen, dass es eben sehr vielschichtig ist, was es da zu bedenken gibt beim Thema Preis. Und hoffentlich kommen wir zwei auch dahinter, warum das im Alltag nicht so, sagen wir mal, vehement angefasst wird wie vielleicht die anderen drei Ps. Und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Cool, sehr schön. Ja, dann lass uns doch direkt einsteigen mit einem kleinen Plädoyer zum Thema Preis. Wenn du irgendwo unterwegs bist und dich jemand fragt, warum beschäftigst du dich damit? Was ist der Grund, warum ist es so wichtig, da als Marke genau hinzuschauen und das im Fokus zu haben?
Ja, gerne. Also wie gesagt, der Preis ist elementar, wenn es um die Markt- oder Markenpositionierung geht. Das wird in der Regel, wie wir schon festgestellt haben, nicht in voller Breite gelebt. Das heißt, über den Preis habe ich entlang des aus einer Konsumentenperspektive Kaufentscheidungsprozesses immer eine gewisse Signalwirkung. Das heißt, entweder ich weiß, für welchen Preis steht welche Marke, oder andersrum, über einen Preis kann ich dann eben auch was über eine Marke oder ein Produkt eben erleben. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, aus einer, sagen wir mal, kommerziellen internen Perspektive raus, hat der Preis einen unmittelbaren Effekt auf den Profit. Das macht ihn so interessant. Das heißt, du bist sehr viel schneller beim Preis auf den Profit oder auf diesen Impact auf den Profit dabei, als wenn es jetzt um Kosten gehen würde beispielsweise. Und insofern haben wir hier tatsächlich ein Instrument, das unmittelbare Profit-Relevanz hat und dem entsprechend auch mit genauer Analyse auch angefasst werden sollte. Und deswegen plädiere ich dafür, sich des Preises anzunehmen. Ich habe noch eine dritte Dimension, das ist meine eigene, als Pricing-Berater sozusagen. ist es, obwohl es am Ende immer eine Zahl ist, die für Geld steht, also eigentlich ja doch irgendwie relativ banal, super abwechslungsreich. Also ich kann es nur Ihnen empfehlen, sich damit auch intensiv zu beschäftigen, weil du halt eben entlang der kompletten Vermarktungskette immer wieder Preisfragen hast. Das eine ist, was siehst du am Regal? Das andere ist, wie kauft der Handel ein, zu welchem Preis? Das dritte ist, zu welche Konditionen gibt es noch für den Handel? Das vierte ist, ob du damit selbst kostendeckend arbeiten kannst. Und insofern ist der Preis einfach ein Thema, das super viele Facetten hat und gerade bei Konsumgütern eben auch eine sehr, sehr deutliche Signalwirkung in den Markt hat.
Definitiv. Ja, du hast jetzt ja ganz unterschiedliche Facetten angesprochen. Wenn wir mal ganz kurz an den POS springen, gedanklich und ans Regal, dann ist es tatsächlich ja oft so, dass der Preis das zentrale Entscheidungskriterium auch ist. Also dass Orientierung über den Preis im Regal stattfindet und am Ende des Tages die Menschen, bewusst oder unbewusst, sich ja auch über den Preis entscheiden, weil sie sich da in bestimmten Zonen einsortieren. Ne? Kann man das so sagen?
Ja, richtig. Also das passiert über die Preislagen. Wie ich vorhin auch schon sagte, du hast natürlich für manche Marken am POS ein gewisses Preisimage. Ne? Das ist ja auch das Schöne dran, dass natürlich eine Marke einfach immer eine sehr vereinfachende Funktion auch hat. Ne? Also du hast ein Qualitätsversprechen, du hast ein Herkunftsversprechen und verschiedene Arten von, sagen wir mal, inhaltlichen Versprechen. Und eins davon, sind wir wieder bei den 4P, ist eben auch eine Preislage. Ne? Also das heißt, wenn ich vorm Regal stehe und ein Markenprodukt kaufe versus Handelsmarke, dann weiß ich intuitiv schon, dass ich da einen preislichen Unterschied habe. Wenn ich in der Welt der Markenprodukte bin, da gibt es dann eben auch entsprechende Preislagen, die da abgedeckt werden, beispielsweise im Kaffee, Molkereiprodukte, wo auch immer. Und deswegen ist es schon so, dass natürlich am POS dann der Preis übersetzt als Marke eben eine zentrale Rolle auch für die Kaufentscheidung hat. Ja, genau. Richtig.
Ja, ich glaube, dass es in den letzten 2 Jahren auch nochmal stärker in den Fokus gerückt ist im Kontext der Inflationskrise. Haben wir ja auch bei Konsumgütern ganz stark gemerkt. Wir haben noch immer durch die Decke gehende Kakaopreise und Co. Wie hast du denn aus deiner Expertise, aus deiner Sicht aus auf den Markt heraus das Ganze wahrgenommen in den letzten 2 Jahren, was da stattgefunden hat?
Also in den letzten 2 Jahren, also Kalenderjahr 22 und 23, waren wirklich verrückt. Ne? Man hat es am eigenen Geldbeutel erlebt als Konsument und die Preissteigerung, die da stattgefunden hat, die hat ja eine Ursache. Ne? Und die Frage ist dann tatsächlich, wo diese Ursachen herrühren. Wir kommen sicherlich gleich auf die, sagen wir mal, Shrinkflation, Gearflation und so weiter und so fort zu sprechen. Da wurde ja sicherlich auch sehr viel in den Medien drüber berichtet. Ursächlich war es aber, wie wir uns vielleicht nochmal erinnern können, einerseits zurückzuführen auf eine Ukraine-Krise. Wir hatten durch Corona auch nochmal Nachwehen aus einer Logistikkette. Wir haben sicherlich anhaltende Themen auch, dass wir einfach auch Natur, also Wetterthemen haben, Klimaveränderungen, die bei Kakao, bei Kaffee zum Beispiel auch langfristig dafür Sorge tragen wird, dass diese Rohstoffe eben nach oben gehen in den Herstellkosten. Das heißt, diese 3 Faktoren, die ich jetzt mal beispielhaft genannt habe, Krieg in der Ukraine, Logistikthemen und dann vielleicht auch nochmal eine Verknappung aufgrund beispielsweise von Wetter- oder Klimaphänomenen, die haben dazu geführt, dass eben auf der Einkaufsseite der Hersteller die Kosten nach oben gegangen sind und das musste über Preise dann weitergegeben werden. Ne? Und das ist dann eben auch das, was passiert ist. Wir haben das, wie ich schon gesagt habe, am Geldbeutel alle gemerkt. Wir haben das auch natürlich über das Statistische Bundesamt dann in Heller und Pfennig sozusagen ausgewiesen gekriegt. Und das waren auch für uns jetzt aus dem Beratungsalltag extrem turbulente Zeiten, weil viele Unternehmen darauf nicht vorbereitet waren. Das heißt, weil vielleicht auch der Preis einfach immer etwas stiefmütterlich beziehungsweise nicht mit der ausreichenden Dynamik betrachtet wurde, um es mal neutral zu sagen, waren die es gar nicht gewohnt, dann eben solche Maßnahmen auf der Preisseite eben in die Wege zu leiten. Keiner von uns freut sich über eine Preiserhöhung. Das ist aber aus einer Unternehmensperspektive, wenn deine Kosten durch die Decke gehen, und das sind die teilweise, ich habe gleich nochmal ein Beispiel dafür, dann musst du mit dem Preis reagieren, sonst bist du über kurz oder lang weg vom Fenster. Ne? Also wenn alles teurer wird und du hast keine Möglichkeit, am Umsatz über den Preis dann eben auch höhere Preise dann eben auch zu realisieren, dann machst du über kurz oder lang miese und dann bist du weg vom Fenster. Und dementsprechend groß war dann auch die der Bedarf, da auch dann schnell und adäquat eben zu reagieren. Halt, und vielleicht... Ich wollte noch ein Beispiel nennen. Da denkt man immer, ja, okay, Kakao oder was, du weißt jetzt nicht. Also da weiß man vielleicht, dass der im Preis gestiegen ist. Das Gleiche gilt für Milch. Also das heißt, die Milch, die dann zum Beispiel wieder in den Käse verarbeitet wird, die ist eben mit Faktor, ich glaube, 40-50% innerhalb von ein paar Monaten nach oben gegangen im Preis. Und also Herstellkosten von jetzt wieder einem Molkereibetrieb oder einem milchverarbeitenden Unternehmen. Und da muss man wissen, dass einfach in ein Kilo Käse 6, 7, 8 oder noch mehr Liter Milch verarbeitet werden. Und dementsprechend ist natürlich ein super hoher Anteil dieser Kosten durch einen Milchpreisanstieg dann eben auch zu begründen. Und da muss man dann einfach ran an den Kosten. Ansonsten verliert man da Geld. Und das kann bei vielen Unternehmen dann eben relativ schnell existenzgefährdend sein.
Ja, absolut. Ja, in der Diskussion war es ja auch ganz interessant, wie da so, sagen wir, die Abrisskanten zwischen Handel und Marke ja auch offensichtlich wurden. Ja. Ne, wie es dann so war, dass unterstellt wurde, dass internationale Konzerne das Ganze quasi nutzen, um höhere Preise durchzusetzen und die Gewinne auszuweiten und so weiter. Also ich fand, da ist ja schon auch viel Blut geflossen in der Diskussion. Ja. Ne? Also ging's ja hart her. Ja. Und es waren zum Teil doch sehr widersprüchliche Positionen, die der Markt vertreten wurden. Ne? Also ich habe es bei vielen Herstellern schon so empfunden als existenzielle Krise auch. Und das ist, dass da keiner jetzt leichtfertig mit Preiserhöhungen umgegangen ist. Gleichzeitig waren aber auch in der Presse doch da hitzige Diskussionen.
Absolut. Also ich meine, dazu, also total. Ich meine, man muss sich dafür 1, 2, 3 Punkte vielleicht vor Augen führen. Das eine ist, bei beiden, also auf Handelsseite und bei Herstellerseite, sind die Margen so, dass du halt eine 30-40%ige Kostenerhöhung nicht wegatmen kannst. Also das heißt, du hast einfach zu wenig Marge, irgendwie naturbedingt oder aufgrund des Wirtschaftens der letzten Jahre, um zu sagen, das kriege ich aus der Marge weg, dann verdiene ich mal weniger Geld, ist schon alles nicht so schlimm. Insofern ist es ein Thema, wo man dann sagen muss, Hersteller mussten reagieren und höhere Einkaufspreise im Handel durchsetzen. Und der Handel hatte dann immer ein bisschen die Aufgabe, das letzte Glied in Richtung Konsument zu sein und dann am Regal natürlich die Preise zu erhöhen. Also das heißt, da war es dann an diesen beteiligten Parteien immer, sich den schwarzen Peter entsprechend hin und her zu schieben. Keiner wollte es gewesen sein, der jetzt diese schlechte Nachricht im Geldbeutel der Konsumenten verursacht, nämlich du musst mehr bezahlen fürs Gleiche. Und dementsprechend wurden hier eben, wie du sagst, schon auch die Finger kräftig aufeinander gezeigt und der andere war es. Wir haben zu diesem Thema, haben sich die Konzerne die Taschen voll gemacht. Kann man nicht jetzt für alle sprechen, aber zumindest diejenigen, die Financial Reports abliefern, kann man sagen, nein. Also keiner hat mehr Geld verdient in diesem Jahr 2022, wo eben diese Kosteneffekte da waren. Es mag natürlich immer Ausnahmen geben, aber es ist jetzt kein, wie soll ich sagen, auf sich bereichern, weil es gerade eine Krise gibt. Also das haben wir jetzt in Breite nicht gesehen. Das ist schon mal der eine Punkt. Der andere ist, was dann gefolgt ist in dieser Diskussion, die sicherlich durch diese Preisinflationsthematik ausgelöst war, war ja eine wahrscheinlich nach wie vor anhaltende Schlammschlacht in Sachen Jahresgespräche. Das heißt, der eine hat einen ausgelistet, dann gab es Lieferstopp und am Ende, auch hier mussten wir es als Konsumenten wieder ausbaden, wenn du heute in deinem Supermarkt deine Marken nicht findest, dann nervt dich das mal mindestens oder du greifst halt zu einer Alternative und das war dann sicherlich, was dann in dem Kreis jetzt zwischen Herstellern und Handel eben sehr stark nochmal angezogen hat, waren diese Schlachten tatsächlich im Rahmen der Jahresgespräche, wo man dann wirklich mit nochmal härteren Bandagen gekämpft hat als in der Vergangenheit.
Ja. Ja, im Zuge der Krise haben viele Marken ja auch verstärkt dann auf Promotion gesetzt und da auf Preispromotions, also angefangen von Couponing über Cashback bis zu gratis testen. Und es ist ja immer ein schmaler Grat für die Marke auch, wie oft und wie umfangreich setzt man das Tool ein. Mhm. Wie schaut ihr denn auf diese Frage? Also Promotion wichtig, ja, aber ja, wann fängt man an, mit zu viel Promotion auch den Regalpreis kaputt zu machen?
Ja, das ist eine extrem schwer zu beantwortende Frage, weil du da, glaube ich, sehr gut die Kategorie auch verstehen musst, ne? Also wir haben Kategorien wie zum Beispiel Kaffee, da ist die Promotion-Quote einfach sehr, sehr hoch. Es gibt andere Kategorien, da ist sie verschwindend gering. Also insofern muss man sich da sicherlich erstmal anschauen, wie funktioniert die Kategorie A und B, daraus abgeleitet, beziehungsweise Henne oder Ei. Was erwarten die Konsumenten? Ne? Also das heißt, wenn du, um Kaffeebeispiel zu bleiben, einfach weißt, dass es immer irgendeinen zum Angebot gibt, dann ist die Versuchung relativ hoch, auch irgendeinem Angebot zu kaufen, sodass du als Markenhersteller dir halt die Frage stellen musst, ob du mit deiner Marke so stark bist, um aus dieser Spirale als einziger rauszukommen, oder ob du dich dann einreißt. Und dann stellt sich halt die Frage, ob du der Anführer von der Promotion-Taktung sein willst oder derjenige, der vielleicht etwas zögerlicher ist. Aber es ist sehr schwer. Was natürlich dazu kommt, ist die Frage, sind es Produkte, die du bevorraten kannst? Ich sag mal ein Duschgel, ne, das wird nicht schlecht. Das kannst du eigentlich, wenn es in Promotion ist, für den Rest deines Lebens einkaufen und freust dich jeden Tag drüber. Also ein bisschen übertrieben jetzt natürlich. Wenn es jetzt Käse ist, weil wir darüber auch schon gesprochen haben, das wird irgendwann nicht mehr so witzig. Also das heißt, da stellt sich dann auch die Frage, ob du, und das wollen natürlich alle Marken, deinem Wettbewerber Konsum wegnimmst oder deinem Wettbewerber Volumen wegnimmst und das kommt dir dann zugute. Oder, das will keiner, ob du die zukünftige eigene Nachfragevolumina auf heute zu einem schlechteren Preis vorziehst und dann zwar eine Bugwelle halt hast, aber wie beim Bootfahren auch, vorne ist mehr Wasser als hinten. Und wenn du halt fährst mit gewisser Geschwindigkeit, und das ist dann sicherlich etwas, was keine Marke gerne sehen möchte, dass du zwar zur Promotion viel verkaufst, danach aber nicht mehr, weil die Schränke in Deutschland voll sind. Ne?
Ja. Genau. Ja, sehr gut. Jetzt waren wir ja schon ganz viel operativ und im Aktuellen drin und wollen mal rüberschwenken hin zu den strategischeren Fragen, mit denen ihr euch auch befasst. Und ein großes Thema ist ja die Zielpreisstellung im Innovationsmanagement. Also wenn wir nochmal versuchen, so ein bisschen die Themen auseinander zu klamüsern. Also klar, wir haben Preishoheit beim Handel, ne, ja, und wir haben die unverbindliche Preisempfehlung als einen Faktor, mit dem wir so das Ausgangslevel setzen als Marke. Beschreib doch mal, wie wir da rangehen können, welche Rolle nimmt das ein und wie seht ihr das auf einer
im Innovationsprozess allgemeinen Ebene?
Ja, genau.
Ja. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den man wirklich auch nicht müde werden sollte, den zu betonen, die Hoheit liegt beim Handel. Das ist nach wie vor so und das wird auch so bleiben, auch mit allen Änderungen, die es durch eine Vertikal-GVO und Selektivverträge und Co. gibt. Punkt. So, das ist gut, dass wir das betonen. Das heißt, alles, was wir sprechen aus einer Herstellersicht, sind, wenn dann, UVP-Themen. Die sollten aber, wie du richtig sagst, schon recht früh einfließen im Innovationsprozess. Also das heißt, ich muss mir die Frage stellen, wo möchte ich, wenn es um eine Innovation geht, im Regal wiederum landen? Und damit meine ich in erster Linie in den Preis-Leistungs-Angeboten, die ich da schon finde. Ne? Also das heißt, hier geht es sicherlich mit einer Analyse los. Was gibt's für Preispunkte? Wie werden die besetzt von mir? Ich habe auch kein Interesse daran, mich zu kannibalisieren und auch für meinen Wettbewerber. Und dann stellt sich die Frage, wo kann ich da mit meiner Innovation eben entsprechend landen? Und sollte das dann aus unserer Empfehlung und auch Erfahrung heraus im Innovationsprozess bei der Konzeptentwicklung schon mit berücksichtigen und alle Tests, die auf Konzeptlevel laufen, sollten dieses Zielpreisthema auch so ernsthaft mit aufgreifen, dass man es nicht als Deckblatt oder Deckmäntelchen mitmacht, sondern es sollte auch wirklich eine Aussagekraft haben, weil das tollste Konzept zum falschen Preis ist kein tolles Konzept mehr und diesen Fehler sollte man nicht machen und insofern den Preis rechtzeitig mitdenken halt. Ne? Ich habe gerade gesagt, Marken wollen sie nicht kannibalisieren. Ja, das ist richtig. Wir müssen dennoch natürlich an Themen denken, die sicherlich ein Line-Pricing haben. Also auch, ich bleibe nochmal beim Thema Duschgel oder auch Shampoo, wo du halt sagst, von einer Marke macht halt das Duschgel, das nach Pfirsich riecht, sollte halt jetzt nicht anders kosten, als das nach Himbeer riecht, um was zu sagen. Also das heißt, da ist es sicherlich sinnvoll, aus einer Sortimentslogik raus halt auch so ein Line-Pricing zu haben. Da ist es im Innovationsprozess dann auch schon weniger relevant. Natürlich muss ich meine Kosten im Griff haben, um dann eben auch entsprechend Margen optimal zu landen. Aber dieser Preis am Regal ergibt sich aus dem Sortiment, das im Regal schon ist. Also das heißt, der Innovationsgrad von der Innovation, der ist hier ein ganz wichtiger Faktor. Und auch dazu sind wir lang genug im Geschäft, auch zu wissen, dass nicht jede Innovation unbedingt eine echte Innovation ist. Also das heißt, viele Unternehmen sagen, eine neue EAN ist gleich eine Innovation, auch wenn es dasselbe ist. Also insofern muss man schon sagen, also wenn es wirklich ein neues Produkt ist mit einem neuen Leistungsversprechen, dann sollte man hier genauer auch auf den Preis schauen, als wenn es tatsächlich eine Line-Extension ist. Ne?
Definitiv, ja, das ist ja dann auch so eine relativ frühe Wegscheide eigentlich im Innovationsprozess. Ne? Also wenn man keine Aussicht hat, den preislich dahin zu kommen, wo man hin muss, damit das Produkt eine Chance hat, kann man im Prinzip ja auch den Prozess schon wieder beerdigen und sich dem nächsten Thema in der Pipeline zuwenden.
Absolut, genau, das ist es. Deswegen meinte ich auch, du musst schon, also frühzeitig ist mein Appell, sich dieses Preisthemas bei der Konzept überprüfen. Also wie sieht der Innovationsprozess aus? Du hast eine Consumer Needs, auf den möchtest du einzahlen, versuchst dann ein Produktkonzept zu entwickeln, das eben diesen Need erfüllt und zu einem gewissen Preis, und das testest du. Und bei diesem Konzepttest sollte, und das ist, wie gesagt, mein Appell, der Preis dann eben auch schon auch ernsthaft mit getestet werden. Und ich sage bewusst ernsthaft, dass man nicht sagt, der Liter Milch kostet 4 €, wie findest du das? Wenn ich nicht im Regal stehe, weiß ich es vielleicht nicht. Oder, also das heißt, ich muss schon wissen, was ist im Regal los, um halt zu sagen, weiche ich nach oben aus oder weiche ich nach unten aus, um hier auch eine Aussage zu kriegen. Und dann, auch da bin ich ganz deiner Meinung, muss man aufgrund zuverlässiger Daten halt auch den Mut haben, den Stöpsel zu ziehen, sprich eine Innovation einzustellen, einen Entwicklungsprozess einzustellen, wenn man sagt, wir erreichen nicht den Preis, den wir brauchen, um die zukünftigen Kosten eben auch zu decken, dann macht das Produkt keinen Sinn. Das wird nur zukünftig meine Durchschnittsmargen auffressen.
Ja, durchaus ja ein schwieriges Thema. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man tolle Innovationen hat und dann sagen muss, ja, wir kriegen es wirtschaftlich aber nicht hin, wir kriegen es nicht gerechnet. Glaube ich,
da hängt auch Herzblut dran. Also ja, das
nicht
ist
so einfach.
Auch, ne? Da hängt Herzblut dran. Das ist auch ein bisschen der Organisation auch oft geschuldet, ne? Dass du dann vielleicht im strategischen Marketing oder internationalen oder wie auch immer das Marketing sich nennt, das sich um Innovationen kümmert, zu weit weg vom Tagesgeschäft bist unter Umständen. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, dass da eben dann auch in regelmäßigen Zyklen ein strukturierter Austausch mit den operativen Kollegen aus Marketing und, Achtung, Vertrieb, keine Angst kriegen, die gehören hier auch dazu, stattfindet, um eben hier auch eine ernsthafte Einschätzung zu haben. Und da wird es immer so sein, auch das ist seit 20 Jahren so und wird auch so bleiben, Vertrieb immer skeptisch beim Preis, Marketing immer euphorisch beim Preis. In der Wahrheit liegt die Mitte, wie einer meiner Chefs immer gesagt hat. Und das wäre dann vielleicht der Fall, dass man dann einfach nochmal mit einer Marktforschung entsprechend dafür Sorge trägt, dass diese Wahrheit in der Mitte auch dann tatsächlich identifiziert werden kann.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch schwierig ist in der Marktforschung, je nachdem, wie groß die Innovation tatsächlich ist, da den richtigen Zielpunkt zu finden. Ne? Denn die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist ja wahrscheinlich, je nachdem, wie groß der Sprung ist. Also ich nehme mal als Beispiel vielleicht vom Nokia-Handy zum ersten iPhone.
Ja, genau.
Dann, das war ja so anders, dass man ja gar keine Vorstellung davon hatte, wie viel ist denn dieses so anders wert? Also wie viel ist dieser Mehrwert mir jetzt wert? Und ich erinnere noch, wie ich das erste iPhone in der Hand hatte seinerzeit und wie man sich dem erst genähert hat. Wie macht man das? Also wie bewertet man diesen Innovationsgrad, um das entsprechend dann auch einzupreisen?
Ja, also ich glaube, da muss man sicherlich auch nochmal differenzieren, bevor wir gleich über das iPhone sprechen, was wirklich ein tolles Beispiel ist, weil das für sehr viele dann auch folgende oder gefolgte Innovationen ist. Du musst im Grunde genommen, wie du auch richtig erkannt hast, die Zahlungsbereitschaft für die Innovation identifizieren. Also das heißt, wir reden jetzt wirklich über ein Neuprodukt, das noch keine Referenz im Markt hat, und du musst dann sagen, was ist es wert, wenn ich eine Dusche habe, die ich auch als Haargel benutzen kann. Schnell erfunden, ich hoffe, das gibt es nicht schon. Und wenn, dann habe ich bitte jetzt das Patent drauf. Ja. So, da musst du erstmal erklären, was macht's. Und dann musst du tatsächlich sagen, okay, was sind die einzelnen Komponenten, die hier einen Wert vermitteln können, der auch eine Zahlungsbereitschaft hat. Das heißt, es wird aus der Marke kommen, aus der Tatsache, dass du dich duschen kannst, aus der Tatsache, dass du deine Haare damit gehen kannst. Dann muss es noch irgendwie riechen und es muss noch free of sein heutzutage. Also das heißt nachhaltig, ich weiß nicht was noch. Ne? Und die Packung muss noch irgendwie gut aussehen. Mhm. Ich jetzt mal was konstruiert. Und dann ist halt die Frage, durch entsprechende Verfahren jeden dieser einzelnen Positionen zu bepreisen und zu sagen, wie viel zahlt der ein auf deine Gesamtkauf- und Zahlungsbereitschaft, um damit dann eben auch zu ermitteln, was ist tatsächlich diese Zahlungsbereitschaft von diesen Duschgel, das auch für Haarstyling geeignet ist, um das dann auch im Regal so entsprechend einzupreisen. Du hast dann, gleich komme ich aufs iPhone nochmal zu sprechen, natürlich nochmal die Frage, ist das denn, und wir reden ja bei Konsumgütern sehr, sehr häufig von internationalen Konzernen und eben auch internationalen Innovationen. In welchen Ländern machst du diesen Test? Was machst du, wenn Brasilien was anderes sagt als Deutschland oder als Polen? Und wie kommst du dann zu einem ausgewogenen, erst recht Kostenstruktur, wenn du eben dann diese unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften Land für Land aggregieren möchtest und sagen möchtest, lohnt sich dieses Produkt international, ja oder nein? Da ist dann noch ein bisschen Kalkulation und Controlling erforderlich, um dann auch wirklich die entsprechende Entscheidung zu treffen. Jetzt zum iPhone. Wir haben lustigerweise unterstützen noch bei einem Projekt, da geht es um professionelles Audio-Equipment, und die haben auch eine Innovation gelauncht, die ihresgleichen sucht und wie beim iPhone auch. Deswegen komme ich drauf, weil da wird auch immer auf dieses iPhone-Beispiel erinnert. Wenn du fragst, lieber Konsument, wie fändst du ein Handy mit einem Bildschirm, und du hast noch nie ein Handy mit einem Bildschirm gesehen, dann ist es halt sehr schwer, da eine richtige Antwort, die dann auf eine Zahlungsbereitschaft auch zurückzuführen ist oder nach vorne raus perspektivisch eben projiziert, rauszufinden. Also es heißt, gerade bei so einer bahnbrechenden Innovation, wie das iPhone definitiv war, ist es sehr schwer. Hättest du die Leute ungepromptet, 2008, glaube ich, kam es raus, gefragt, was ist ihnen wichtig, hätten sie gesagt, lange Batterielaufzeit beispielsweise. Da war das iPhone bekanntermaßen richtig schlecht verglichen mit Nokia, und dann wäre schon durchgefallen. Ja, auch da hätte man gesagt, oh, tut mir leid, auf den Kriterien, die momentan für die alte Handywelt relevant sind, da versagt ein iPhone, lass es uns nicht launchen. Ja, das wäre natürlich der schlechteste Ratgeber gewesen, und insofern ist es wirklich was, wo man dann auch mit Methoden entsprechend arbeiten muss, die uns dann wirklich nochmal Auskunft darüber geben, was ist die Zukunft, wie ist auch die zukünftige Zahlungsbereitschaft von so einem Thema. Ich meine, Apple hat sich hier auch ein Stück weit die Freiheit rausgenommen, wie ja auch kolportiert wird, dass auf die Marktforschung gar nicht so gehört wurde, sondern sie waren einfach von innen raus über dieses Konzept schon im ausreichenden Maße überzeugt. Zum Glück für uns alle, muss man fairerweise sagen, hätten sie auf uns gehört, wir hätten gesagt, Akku läuft nur einen Tag, weg damit, ich will meinen Nokia behalten. Und dann wäre vielleicht tatsächlich eine Revolution an uns vorbeigegangen. Und insofern kann man nur sagen, zum Glück war hier tatsächlich wahrscheinlich eine Entscheidung aus einer internen Überlegung rausgetroffen worden.
Hm. Ihr schaut euch ja auch den Business Case von solchen Innovationen an, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und wenn wir jetzt gerade mal bei dem Beispiel iPhone bleiben, wenn der Marketingdruck und das Budget um das entsprechend auch so ins Bewusstsein der Menschen reinzubringen, was die Mehrwerte sind, nicht da ist, dann kann sich das ja ganz toll rechnen und kann ja auch die Herstellung hinterher gesichert sein und so weiter. Aber trotzdem versandet die Innovation, weil man es den Leuten nicht ausreichend erklären kann. Mhm. Gibt's dafür, weiß ich nicht, eine Formel, dass man sagt, es ist wichtig, dass das entsprechend mit eingepreist wird, auch in den Business Case? Oder wie geht man an das Thema ran?
Ja, also ein Stück schon. Anderes Gegenbeispiel, SMS. Haben wir früher gerne Geld dafür bezahlt, war aber ein Abfallprodukt. Also hat auch keiner gedacht, dass sich das monetarisieren lässt. Ne? Vor, ist immer nochmal Zeitstrahl nochmal weiter nach links, vor dem iPhone. Aber plötzlich wurden täglich Milliarden von SMS verschickt, weil das so war wie Zettelchen in der Schulbank schreiben und so. Und also das heißt, da hat man gar nicht mit der Monetarisierungsfähigkeit dieses Tools oder dieser Fähigkeit SMS eben gerechnet, sondern erst aufgrund der Nutzung dann auch festgestellt, hoppla, da geht was. Und lass uns doch mal da als Provider eben einen entsprechenden Preis dazu machen oder auch als Paket es zu bundeln, aber auf jeden Fall als Teil deines Mobilvertrages irgendwo aufnehmen. Also das ist da vielleicht auch noch ein Beispiel dafür. Und um deine Frage zu beantworten, ja, du hast recht, du musst natürlich dafür auch Sorge tragen, dass die Innovation auch verstanden wird. Das ist in der Regel eine Marketingaufgabe und die ist, wie wir auch alle wissen, mit entsprechendem Budget verknüpft. Also wir stellen schon beim Business Case dann auch die Frage, wie möchtest du beide Seiten bespielen? Also das heißt, bist du bereit zu investieren und womit ist dann eben auch zu rechnen auf einer Volumenseite und muss man ja so rangehen, um dann eben auch zu sagen, ob dieser Business Case eben auch entsprechend aufgehen kann oder nicht. Aber es ist sehr schwer. Also gerade dieses Innovationsthema, womit hättest du angefangen? Also wenn du dein iPhone anschaust oder dich vielleicht dran zurückerinnerst, was ist das Kriterium, dass du jetzt eine Kampagne gemacht hättest? Dass es Fotos macht, dass es ein Screen hat, dass es ein Touchscreen hat, dass es ein Betriebssystem eigentlich ist für Apps. Also das sind, ne, und wenn du halt diese vielen Kriterien hast, dann ist sicherlich auch eine Aufgabe zu identifizieren, welches ist das, wo ist der Kaufbutton? Also warum kaufen das die Leute dann am Ende, um dann da wirklich auf Full Force reinzugehen, um zu sagen, da wollen wir auch unser Geld rein investieren, weil wir haben so viele, so eine lange Liste von Innovationen, die da drin sind, die können wir gar nicht kommunizieren, weil sonst sind wir nur noch am Werbung schalten halt. Ne?
Ja. Ja, Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen die These, dass in vielen Fällen es genau daran scheitert. Also wenn ich jetzt so in den Agenturalltag reinschaue, dann ist es oftmals so, dass wir tolle Innovationen auf den Tisch bekommen und dann dazu Sales Story und so weiter aufsetzen und am Ende wird auch noch ein Display gemacht und ein Wobbler ans Regal gehangen, aber nach ein paar Monaten ist es halt weg. Ne, weil das Produkt hat keiner verstanden, die Leute sehen es nicht im Regal, weil es nicht entsprechend unterstützt wird und dann nützt die schönste Innovation nichts. Und ich glaube, oder das wäre so meine Vermutung, dass damit auch viele der Fails im Handel auch einhergehen, also dass es eher ein Kommunikationsproblem ist, als dass es wirklich produktseitig bedingt wäre.
Ja, sicherlich schon. Also ich glaube, da ist dann sicherlich nochmal der Blick in die Zahlen auch hilfreich. Ich kann mich auch erinnern an einen Fall, wo wir mal eine nicht aus Amerika stammende und auch nicht aus Hamburg stammende Cola-Marke unterstützen sollten, sage ich ganz bewusst, ihre Cola irgendwie zu forcieren und haben aber dann wiederum aus der GfK gesehen, dass einfach keine Nachkäufe da waren, weil unter uns hat halt grauenhaft geschmeckt. Und wenn du nicht nachkaufst, dann ist es halt zu teuer, nur in Erstkäufe zu investieren. Also das heißt, wir haben ja immer im FMCG-Bereich einen, jetzt mal katalytischen Prozess, würde ich jetzt sagen. Also du musst was reingeben, um dann ganz viel rauszuholen, wie im Chemieunterricht in der 7. Klasse. Also du musst irgendwo eine Innovation eben auch durch Kommunikation bekannt machen. Du musst sie am POS durch Wobbler und Co. eben ausreichend befeuern, bis sie automatisch läuft durch Nachkäufe und eben entsprechend, dass sie auf dem Einkaufszettel oder noch besser in der Routine der Konsumenten landet halt, ne? Und dafür ist Geld notwendig. Und wie du sagst, wird da tendenziell, werden die Budgets eher über mehrere Innovationen gestreut und nach dem Motto mal gucken, was hängen bleibt, als zu sagen, wir forcieren jetzt genau, ich bleib beim Beispiel des Haarshampoo, das auch ein Haargel ist, oder Dusche, die auch ein Haargel ist, was wir vorhin erfunden hatten. Da würde ich sagen, da investiere ich lieber die Hälfte rein, weil ich noch eine andere gleich gute Innovation habe, weil na, zwei hilft mehr als eins. Ein bisschen wie roulettisch ist vielleicht gemein, aber so ein bisschen zu sagen, einfach auch aus einer Risikostreuung raus, arbeiten die Unternehmen ja so. Ne? Also das kennen wir und dementsprechend ist es sicherlich auch der Grund, dass dann gesagt wird, muss ich tragen nach XY Wochen. Und oft, das sehen wir auch wiederum beim Blick in die Zahlen, werden die Produkte dann entweder aktiv aus dem Markt genommen oder aus der Vermarktung genommen, bevor sich die Listungskosten beim Handel überhaupt amortisiert haben. Also das heißt, da ist die Geduld wirklich kurz, was dann eben wiederum ein Appell ist, vorher seine Hausaufgaben zu machen, lieber vernünftig in die Marktforschung, vernünftig in die Konzepttests zu gehen, zu sagen, ich bin mir bewusst und ich bringe lieber nur 4 Innovationen pro Jahr, die aber dann auch super getestet haben. Die kriege ich auch vernünftig reingekauft, weil die von 4 von letztem Jahr richtige Burner waren, als zu sagen, ich mache lieber 20 und da werden 4 übrig bleiben. Dann habe ich halt 16, wo ich dann den Handel tätscheln muss und für die ich auch de facto einfach Geld verbrenne halt, ne?
Jetzt stellen wir uns mal vor, dass du und ich uns selbstständig machen mit der tollen Innovation des Haargels auf Shampoo-Basis. Ja. Und jetzt wollen wir das ja total richtig machen. Wenn du das mal so umreißt, an welchen Stellen der Preis da ein Thema ist und wie wir das in dem Prozess richtig orchestrieren würden, wie kann ich mir das denn so ganz grob vorstellen?
Du meinst es im Launch-Prozess oder generell vor Launch auch?
Ja, richtig. Genau. Also quasi in der Entwicklung und in der Markteinführung.
Also die Entwicklung wäre, dass wir feststellen, dass da ein brutal großer Need im Markt ist für dieses Produkt oder für dieses Konzept. Two-in-one, ne? Und den würden wir erstmal aus einer Marktforschung dann vielleicht schon nochmal verifizieren und sagen, brauchst du das? Ja, auf jeden Fall. Na gut. Dann würden wir uns anschauen, wie könnte so ein Konzept aussehen. Und dabei geht es schon eigentlich los, dass du dich entscheiden und damit auch limitieren musst, nämlich für eine Zielgruppe. Du musst ja sagen, verkaufe ich das an die Jungen, an Schüler, an Studenten. Also ne, vom Alter her musst du dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, dann eben auch sicherlich welche soziale Schicht möchtest du ansprechen etc. Und das hat Einfluss dann auch für dein Konzept. Also wie sieht's aus? Wie soll's riechen? Große Packung, kleine Packung, bunte Packung, ich weiß nicht was. Und eben auch für die Preisstellung, die da, wie wir vorhin besprochen haben, eben auch entsprechend dazugehört, so dass wir dann ein Konzept haben, was nichts anderes ist als ein Scribble, also irgendwie eine grafische Darstellung mit einem Text dazu. Und da geht dann so, das Produkt ist ein 2-in-1 Produkt mit Duschgel und Haargel Eigenschaften. Es ist vollkommen innovativ. Es riecht nach Vanillepudding und wird dann und dann zu diesem und jenem Preis verfügbar sein. War jetzt wahrscheinlich nicht das optimale Konzept, aber es ist einfach ein Text und ein Bild. Ja. Und damit wollen wir dann rausfinden, ob das dann Leute kaufen. Das heißt, es geht dann in die Marktforschung. Das gehen wir wieder zurück zu unserer Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Der würden wir das vorsetzen, weil wir vorsichtig sind, würde ich auch noch ein paar nicht aus der Zielgruppe fragen, um zu schauen, ob unsere Zielgruppe signifikant höher liegt. Und wenn wir dann von denen die entscheidende Frage haben, würdest du es kaufen? Ja, nein, vielleicht auf einer Fünfer-Skala oder weiß ich jetzt nicht. Und zu welchem Preis? So irgendwie, dann wissen wir schon, wie gut sind wir damit und wie gut werden wir in Zukunft sein. So, dann wissen wir aber noch nicht, ob wir damit profitabel arbeiten können, weil wir haben es ja noch nie produziert. Das heißt, wir können dann sagen, alles klar, der Markt wird es annehmen, das Konzept ist tragfähig, Preis passt auch so lala. Dann gehen wir zu unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung und sagen, jetzt brauchen wir mal ein echtes Produkt, dass das auch alles kann und nach Vanillepudding riecht. Ne? Und das darf nicht mehr kosten. Und jetzt kommt dieses Thema Preis als das, was die Konsumenten bezahlen, minus das UVP, minus Mehrwertsteuer. Der Handel will was verdienen, dann kommen Konditionen ab und dann bleibt dein Preis übrig. So, und das ist der, mit dem du dann sagst, also den du in deiner Tasche hast, nach ganzen Konditionen, damit haltest du dann eine Marge 1 zu deinen zukünftigen Herstellkosten. Das heißt, mit diesen Herstellkosten, mit denen wir genug Geld verdienen, gehen wir zur Forschungsabteilung und sagen, mach mal und darf nicht mehr kosten als so und so viel. Und dann fangen wir an zu basteln.
Na? Okay. Ja. Und dann gibt es die Rückkopplung zur Herstellung.
Dann sagen sie, Heidewitzka, wir schaffen das. Wir kriegen, wir können das zu Kosten anbieten, die eben so sind, dass wir genug Geld damit verdienen. Geld damit verdienen auf Marge 1 heißt, wir haben noch keine Gehälter bezahlt und auch noch keine Kampagne gefahren. Aber aus dem regulären Tagesgeschäft raus haben wir, also auch aus dem Controlling, genug Luft, um diese Gemeinkosten oder sonstige Kosten eben auch noch zu bezahlen. Und das würde ich dann ehrlicherweise das Konzept, das fertig ist, nochmal ein bisschen testen lassen, ne, ob es auch gut aufgeht, ob es gut zugeht, ob das hier gut funktioniert zum Duschen und auch in den Haaren schön aussieht und auch wirklich so riecht, wie es riechen soll. Und dann sind wir mit noch ein paar Iterationen wahrscheinlich ready to launch. Parallel haben wir eine Kampagne uns ausgedacht und geguckt, was unser Budget hergibt, wo wir die dann auch entsprechend medialisieren. Und ich hätte gesagt, dass unsere Innovation eben in den Vordergrund gerückt wird, also kann zwei Sachen auf einmal. Dann hätten wir das entsprechend uns auch wieder, ich hätte bevorzugt bottom-up ein Budget ermittelt und dieses Budget dann eben entsprechend an den Touchpoints, also das heißt an den, ja, wie nennt man das denn auf gut Deutsch, also wo ich meine Zielgruppe erreiche, platziert. Das wäre sicher ein POS, das wäre ein Display vielleicht zum Launch, das wäre natürlich super. Das wäre vielleicht noch was online und von mir aus bei, weiß jetzt nicht, YouTube oder so, um das nochmal auch ein bisschen erklären zu können, im Bewegtbild. Und dann hoffen wir, dass wir vorher schon die Listungen haben, bevor die Kampagne startet und dass wir eben ganz, ganz viel Umsatz machen und idealerweise Erstverwender überzeugen können oder erstmal gewinnen können und danach überzeugen können. Das ist der Punkt, den ich vorher meinte. Wir können nicht den Rest unseres Lebens dieses Produkt mit Budget versehen, sondern das muss irgendwann selbst laufen über Nachkäufe, Empfehlungen und so weiter und so fort, dass eben jetzt nicht nur teures Marketinggeld dafür irgendwie eingesetzt werden kann. Ne?
Ja. Und jetzt hattest du ja schon angedeutet, dass wir zwar ja einen multinationalen Konzern führen und dementsprechend ja auf 5 Kontinenten unterwegs sind. Ja. Wie gehe ich denn da jetzt mit dem Preis um? Also ist es dann eine Durchschnittskalkulation, die man entsprechend angenommener Marktanteile in den unterschiedlichen Märkten versucht aufzustellen? Oder wie näher ich mich dem denn?
Ja, also da gibt's,
oder wir uns natürlich.
Genau, gibt's unterschiedliche Ansätze. Das eine ist top-down, dass wir uns zusammen hinsetzen und aufgrund der Kennzahlen, die es aus unseren Top-Märkten eben gibt, uns überlegen, wie wir, welche Mengen wir zu welchem Preis verkaufen können. Wir haben aber ja in der Regel noch Leute in den Märkten sitzen, ne? Also Tochtergesellschaften in der Regel. Und das wäre dann die Variante bottom-up. Also das heißt, dass wir dann dieses Konzept unseren Kollegen in den Märkten vorstellen, mit allem, was dazugehört, inklusive der Kalkulation und einem Zielpreis. Und dann eben mit diesen Kollegen in Abstimmung gehen würden, was sie denn für eine Chance ausrechnen, sich, wie viel Menge das denn sein wird. Und auch natürlich, zu welchem Preis sie verkaufen können. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Wahrscheinlich ist es nicht in allen Ländern der Welt. Hier ist sicherlich immer das schöne Beispiel Skandinavien zu Osteuropa mit unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten und auch Bereitschaften, die dann eben auch bei solchen Konzepten natürlich berücksichtigt werden müssen halt, ne?
Ja. Okay. Und dann, ist ja durchaus auch ein kritischer Punkt, wenn unsere geschätzten Konsumenten dann in Polen Urlaub machen und da unser 2-für-1 Haargel-Shampoo für, ich sage jetzt mal, 1,50 Euro sehen und zurückkommen nach Deutschland oder noch schlimmer nach Norwegen und da kostet es dann 3 Euro oder 4 Euro. So, wie gehen wir denn als Marke damit um, mit diesem Frustpotenzial, also, dass wir quasi auffliegen, dass die Preise ganz unterschiedlich sind.
Ja, das ist genau ein Punkt. Also wir wollen natürlich auch als Marke, wie wir ja ganz am Anfang schon bei den 4P gesagt haben, auch eine gewisse Preispositionierung kommunizieren durch unsere Marke. Und insofern müssen wir da schon auch eine gewisse Glaubwürdigkeit auch für diesen, ich sag mal, Urlaubscase halt haben. Ne? Also du siehst unterschiedliche Preise. Das muss berücksichtigt werden und das ist in der Realität immer ein Abwägen. Also das heißt, du hast immer eine Bandbreite, in der du dich bewegst, weil du einerseits die Zahlungsbereitschaft, Möglichkeit pro Kopfeinkommen und einfach Spending Power des Landes berücksichtigen musst, weil du entweder zu teuer bist, keiner kauft, Osteuropa, oder du bist zu günstig und verschenkst Geld, Skandinavien. Also das heißt, du musst dich da ein Stück weit eben entsprechend nach oben und unten bewegen können. Aber du musst zumindest aus einer Wettbewerbsbetrachtung raus schauen, dass du noch einigermaßen im gleichen Wettbewerbsumfeld die gleiche Position hast. Will heißen, in der Regel ist es ja so, dass du dann eben dich in ein Umfeld bewegst, wo andere multinationale Wettbewerber sind, die dann, und du sagst, ich will immer in der Mitte des Marktes sein, ich will unten sein, ich will oben sein, und daraus ergibt sich dann immer so eine Art Indexpreisbetrachtung, wo du eben entsprechend gerne landen würdest, verglichen an einem Referenzprodukt, das es in all diesen Märkten gibt. Ne? Also es muss aber natürlich mit deiner Kalkulation aufgehen. Das ist die Herausforderung, weil du dann eben diesen Mix hast. Wenn du dummerweise dann zum günstigen Preis mit, wie gesagt, Indexpreisermittlung ermittelst, das ist dein Top-UVP. Und da machst du dummerweise ganz viel Menge, weil die Osteuropäer finden das Produkt noch besser als die Skandinavier. Dann geht vielleicht dein Case nicht mehr so richtig auf und du musst dann auch wiederum auf deine Marge achten. So, und da wäre für uns im multinationalen Umfeld dann tatsächlich die Überlegung, ob wir dann, ob das Problem so groß ist, dass wir dann nochmal eine Kostenmaßnahme machen, zum Beispiel, dass wir halt ein anderes Packmittel nutzen, wo wir dann einfach ein paar Cent nochmal rausnehmen können, um da eben auch in diesem günstigeren Land profitabel bleiben zu können. Als Beispiel. Der gute oder die guten Deo-Roller, ne, also wissen wir alle, was es ist, also hier für unterm Arm und so weiter, ist in Europa häufig, nicht immer, aus Glas. Und die gleichen Hersteller, das gleiche Produkt, ist in anderen Ländern aus Plastik, einfach weil es günstiger ist. Ne? So, und der Inhalt ist identisch, Marke, Name, alles gleich, aber halt einfach, um ein bisschen Geld zu sparen im Packmittel, hat man sich dann eben für günstigere Varianten entschieden, ne?
Ja, spannend. Ja, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, wenn wir uns nochmal das Dreieck anschauen aus Shopper auf der einen Seite, auf der anderen Seite Hersteller und Handel. Wenn du dir von allen dreien was wünschen könntest, was wäre denn dein Appell an uns Zuschauerinnen, Zuschauer aus der Shopper-Sicht? Wie könnten wir uns denn optimal verhalten im Markt?
Also ich glaube, von den Shoppern würde ich mir wünschen, dass hier wiederum der Preis etwas weniger Fokus kriegt, obwohl wir eingangs gesagt haben, der Preis braucht mehr Fokus. Damit meinen wir auch die Hersteller. Ja. Die Shopper in Deutschland, und auch das ist sicherlich nicht Ursache, sondern Folge einer Handelsstruktur, die wir eben in Deutschland haben, mit ganz viel Discountern und so weiter, sind konditioniert auf den Preis zu gucken. Das ist einfach so. Die würden für einen optimalen Preis, wie wir alle beide und wahrscheinlich auch viele unserer Zuschauer und Hörer wissen, für den besten Preis meilenweit gehen und 8 Euro Benzin verfahren, um 6 Euro irgendwo zu sparen, so würde ich jetzt mal sagen. Und das ist sicherlich was, wo ich mir wünschen würde von den Shoppern, dass auf die richtige Balance zwischen Preis und Leistung geachtet wird, weil die immer Hand in Hand gehen. Also das heißt, ich muss mir schon auch angucken, was kriege ich denn für welchen Preis, und da vielleicht wieder den Qualität dann auch einen gewissen Raum oder einen gewissen Stellenwert einräumen. insbesondere bei Lebensmitteln, wo meines Erachtens gerade wir Deutschen viel zu wenig auf Qualität achten, was uns eigentlich egal sein könnte. Jeder selber schuld, aber am Ende ist es natürlich auch was, was jetzt nicht so hundertprozentig vielleicht der Gesundheit förderlich ist, wenn ich nur die günstigsten Lebensmittel kaufe und davon ganz, ganz viele mit möglichst maximal Zucker. So, wollen wir weitermachen? Absolut. Handel. Der Handel ist der nächste quasi, ne?
Gerne.
Ja, vom Handel würde ich mir wünschen, ja, einerseits, ehrlicherweise sind da schon viele Wünsche in Erfüllung gegangen. Also gerade wenn ich mir den LEH angucke und auch die Drogeriemärkte, die wir in Deutschland haben, ich finde, die sehen 2024 Lichtjahre besser aus als noch vor 10 Jahren oder auch vor 20 natürlich. Das heißt, die haben sich hier ihre unterschiedlichen Rollen und Kernfunktionen besonnen. Das gilt auch für die Discounter. Wir hatten Jahre, in denen sich der LEH als Discounter verkleidet hat, was die Preise angeht, aber das kann nicht gut gehen, weil die einfach andere Sortimente führen und da sind sie davon abgekommen. Also ich sehe hier tolle frische Angebote, ich sehe hier super Schnibbeltheken, ich sehe hier klasse Sortimente, wo ich eigentlich immer wieder auch mit Innovationen und neuen Marken konfrontiert werde, mit auch tollen Displays und auch wirklich Aha-Erlebnissen. Also das finde ich richtig, richtig gut. Und das freut mich auch. Und das wird ja auch durch Marktanteile honoriert. Also auch der Shopper scheint es zumindest im gewissen Umfang auch zu honorieren. In Richtung Industrie vielleicht, was würde ich mir da wünschen von der Handelsseite aus? Natürlich einen fairen Umgang. Das gilt aber für beide. Das ist nicht nur eine Einbahnstraße. Auch hier, dass man da vielleicht sich auch der Tatsache bewusst ist, dass man langfristig miteinander auskommen muss. Punkt 1, Punkt 2, was wir auch gesehen hatten, du hast es vorhin angesprochen, im Nachgang der Inflationsdebatte gab es radikale Listungskämpfe und Auslistungen und man hat sich gegenseitig verklagt und so weiter und so fort. Am Ende ist es alles Säbelrasseln, weil du kannst nicht auf die Marke verzichten, wenn es eben Topmarken sind in ihren Kategorien. Kellogg's war hier betroffen, Mars war ganz lange draußen und so weiter und so fort. Andererseits können diese Marken auch nicht auf die Distributionspower vom Handel halt verzichten. Und insofern kann man sich dann auch die Frage stellen, ob das ein PR-Event ist und ob das dann den Aufwand tatsächlich lohnt als PR-Event oder ob man nicht sagt, komm, lass uns das umschiffen, das können wir abkürzen und man wird sich so oder so einigen. Ne? Also das würde ich mir wünschen, ist auch gleichzeitig ein Wunsch an die an die Industrie. Bei der Industrie würde ich mir wünschen, jetzt auch nochmal vom Pricing-Hintergrund, dass hier mit einer entsprechend größeren, mehr Fokus gearbeitet wird, mehr Dynamik, dass man das Preisthema besser beobachtet. Wie ich vorhin gesagt hatte, das hat viele Industrieunternehmen, viele Hersteller fast aus der Kurve gehoben, weil sie es eben nicht gemacht haben zu Zeiten der Inflation. Also das wäre ein Wunsch, den ich hier habe und dass sie auch bei ihrer Sortimentspflege vielleicht auch etwas näher am Markt sind. Ich sehe noch relativ viele Produkte, Packungsgrößen etc., wo ich mir immer denke, das ist eigentlich jetzt nicht so ganz kanalspezifisch austariert, wo immer noch Potenzial drin ist. Also das heißt, dass du halt, weißt jetzt nicht, im Convenience-Kanal eine andere Packungsgröße hast als im LEH, ne, oder im Drogeriemarkt. Und dass du das dann eben auch entsprechend so umsetzt. Und ich glaube, da gibt es andere Länder, die sind da schon deutlich weiter oder Hersteller, die in anderen Ländern schon deutlich weiter sind, um es mal so rum zu sagen. Da ist, glaube ich, auch noch Strecke zu gehen hier in Deutschland.
Super. Ja, ganz herzlichen Dank für den Rundumschlag. Dann lass uns doch zum Ende des Gesprächs nochmal versuchen, so die wesentlichen Takeouts zusammenzufassen. Was wären denn die entscheidenden Punkte aus deiner Sicht, die man so mitnehmen kann rund um das Thema Preis und zu dem, was wir besprochen haben?
Ja, gerne. Also man merkt, ich spicke ein bisschen, weil ich mir hier aufgeschrieben habe. Also das der erste Punkt, über den wir gesprochen haben. Ich habe versucht, es entlang des Prozesses, ne, von der Innovation zur Exekution quasi aufzuspannen. Der erste Punkt wäre Innovationsprozess. Preis bitte, bitte, bitte berücksichtigen. Damit im eigenen Interesse der Hersteller die Flop-Rate reduzieren, effizienter werden und down the road sozusagen auch eine bessere Profitabilität erzielen, indem eben diese Flops vermieden werden können. Dann Preis, ja, das war erstens. Zweitens bringt mich zu den 4 Ps, nämlich Preis im Marketing-Mix. Da mein Appell auch wieder zunächst an die Industrie, bitte berücksichtigen, dass Preis hier ein absolut gleichwertiges Thema ist, wie Kommunikation, wie Produkt, wie Distribution und dementsprechend auch mit den gleichen Leidenschaft auch ausgesteuert werden sollte. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Verantwortlichkeiten beim Pricing, auch jetzt gerade operativ, müssen abgestimmt werden und klar sein. Also das heißt, wer ist denn wofür verantwortlich? Wir hatten auch ein bisschen über Promotions gesprochen. Verantwortlich ist der Handel, ne, für den Preis, den er setzt. Aber wir müssen uns vorher Gedanken machen, was wir als Unternehmen wollen. Und da stellt sich dann die Frage, ist es Sales? Die wollen viel Menge in der Regel und sind bereit, dafür einen günstigen Preis anzubieten. Oder sind es die Kollegen Marketing, die sagen, meine Marke muss geschützt werden und mit einer permanenten Preispromotion passiert es nicht. Das ist wie wenn du bei Matratzen-Concord eine Vollpreismatratze kaufen wirst, wird auch nicht funktionieren. Und dementsprechend muss klar sein, wer hier den Hut auf hat und dieser Hut muss aufgesetzt werden, angenommen werden und auch dann entsprechend gelebt werden. Vierter Punkt ist simulieren. Das heißt, unsere Innovation muss simuliert werden. Wir müssen, wie wir gesagt haben, feststellen, was verkaufen wir in welchem Land, um auch qualifizierte Entscheidungen treffen zu können. Und wenn es um die Preisschraube geht, muss ich mir eben auch ganz genau Gedanken machen, was ist mein Source of Business, woher kommen eigentlich Leute, stelle ich mir selbst ein Bein, wenn ich am Preis drehe, das heißt, ich kannibalisiere mich, oder ist es wirklich eine Maßnahme, die geeignet ist, mich auch langfristig voranzubringen in Form von dann eben auch profitablen Marktanteilen. Und letzter Appell, wahrscheinlich der emotionalste, keine Angst vorm Preis. Wir stellen auch fest in unseren Projekten, dass es einfach der Fall ist. Also das heißt, es wird immer ein bisschen mit Fingerpointing gearbeitet. Wer war es denn? Und aber auch wenn es um die Zukunft geht, wer soll denn entscheiden? Das soll nicht sein. Das heißt, Entscheidungen und Entscheidungsträger und Verantwortlichkeiten müssen klar sein. Ich brauche eine klare Preiscontrolling, ich brauche Preisgovernance. Und das sind schlimme Worte, die sollen aber gar nicht schlimm sein, weil am Ende geht es darum, dass ich mich des Themas Preis auch entsprechend stelle im operativen Marketing, im Innovations-, also strategischen internationalen Marketing, aber eben auch im Vertrieb in den Märkten.
Super. Ja, ganz herzlichen Dank. Tolle Punkte. Also mich hat der Preis heute erreicht. Ich muss gestehen, dass ich selber feststelle, dass das Thema zwar omnipräsent ist, aber dann doch irgendwie auch immer off-topic. Also natürlich taucht es immer wieder auf, aber gar nicht in den Facetten, die alle da drin stecken. Und ich glaube, da hast du sehr erfolgreich für werben können, dass das ein Thema ist, was mehr Aufmerksamkeit verdient und ja, wo ganz viel drin steckt. Und von daher ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, die Insights und ja, freue mich, das weiter zu verfolgen und vielleicht setzen wir das demnächst ja mal fort. Es passiert ja so viel in der Welt, dass der Preis wahrscheinlich auch nächstes Jahr schon wieder ganz stark im Fokus stehen kann. Und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht mit Inflation und Co.
Danke, Matthias, hat richtig viel Spaß gemacht.
Super. Danke, Christoph.
Ja, würde mich auch freuen, wenn es weitergeht. Wie gesagt, Preise wird es immer geben, ist so. Und wir zwei sind ja auch in der Rolle der Konsumenten und werden täglich mit X-Preisen konfrontiert und insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass es ein spannendes Thema bleibt und hat richtig viel Spaß gemacht heute. Danke.